Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gut, ich lese aus dem Buch Das Floß der Medusa, das ist mein letzter Roman. Manche kennen das Bild von Theodor Géricault, das 1819 entstanden ist. Hängt im Louvre, am Cover vom Buch. Es gibt auch keine Bücher zu verkaufen, also es ist ich kann Ihnen eh alles erzählen, aber das Cover habe ich mit, ist eine Menschenmenge abgebildet auf einem Floß und auf der Spitze quasi einer Menschenpyramide ist ein Schwarzer. Deswegen war das Bild damals ein relatives Politikum. Ganz klein im Hintergrund sieht man das rettende Schiff. Es hat nichts mit der Medusa zu tun, mit der mythologischen Figur, sondern es hieß einfach die Fregatte Medusa, die 1816 auf eine Sandbank aufgelaufen ist vor der Westküste Afrikas, Medusa. Es gab in der französischen Marine 13 Schiffe, die Medusa hießen. Davon sind 10 auf Grund gelaufen und die drei anderen sind auch irgendwie untergegangen. Also es war kein sehr glücklicher Name für ein französisches Schiff, Medusa. Ursprünglich sind 4 Schiffe gestartet in Rochefort, das ist an der Atlantikküste, um die Kolonie Senegal wieder in Besitz zu nehmen. Die ist durch die napoleonischen Kriege an die Engländer gefallen. Beim Wiener Kongress 1815 hat man beschlossen, das kommt wieder zurück an Frankreich. Also hat man 4 Schiffe losgeschickt. Kommandiert wurde das Ganze von einem Kapitän, Hugues du Roy de Chaumaret hieß der, der noch nie in seinem Leben ein Schiff kommandiert hat. Der war Adeliger, ist nach der Französischen Revolution geflohen ins englische Exil, war 12, 15 Jahre lang im englischen Exil, ist dann zurückgekehrt, war Zolloffizier irgendwo im Landesinneren, hatte also überhaupt keine Ahnung, wie man ein Schiff kommandiert, und hat aber immer intrigante Briefe geschrieben an das Marineministerium. Er war immer Adeliger und man soll ihm doch irgendwie eine Belohnung geben dafür, für diese Königstreue, die er sein Leben lang eingehalten hat. Und deswegen hat man ihn betraut mit der Kommandatur dieser Flotte. Und das sollte sich dann eher als fatal erweisen, weil er eben das einerseits die Begleitschiffe verloren hat, andererseits die Medusa auf die Arguin-Sandbank gesetzt hat. Man hatte zu wenig Rettungsboote mit, es waren 400 Leute an Bord, es gab nur Platz in den 6 Rettungsbooten für ungefähr 200, 250 Leute. Diese Plätze bekamen natürlich die Ranghöheren, die Offiziere und die Passagiere, die ein bisschen mehr Geld hatten. Die einfacheren Leute, für die es keinen Platz mehr gab in den Rettungsbooten, hat man ein Floß gezimmert. Dieses Floß war 20 Meter lang und 7 Meter breit, also fast so groß wie dieser Raum, kann man sich vorstellen. Das war nicht der Floß im herkömmlichen Sinne, dass da Baumstamm an Baumstamm gelegen wäre, sondern das war eher ein Gitterkonstrukt. Das hat man gemacht aus den Oberteilen der Masten und Rahen. Und da hat man relativ, weil mich das interessiert hat, relativ komplizierte Seilwindenkonstruktionen, damit man diese Mastoberteile runterbekommt und das Floß zimmert. Auf dieses Floß hat man jetzt 150 Leute raufgestellt, 147 um genau zu sein, die sofort bis zur Hüfte im Wasser gestanden sind. Sie dürfen ruhig fotografieren, das stört mich nicht. Die standen sofort bis zur Hüfte im Wasser und man hat ihnen gesagt oder versprochen, wir ziehen euch an Land. Man hat 4 Rettungsboote aneinander gehängt, hat das Floß hinten dran gehängt und hat gesagt, wir ziehen euch an Land, hat aber sehr schnell gemerkt, nach einigen Stunden bereits, das Ganze ist zu schwer, man wird irgendwie auf den offenen Ozean hinausgetrieben, darum hat man nach wenigen Stunden das Rettungsseil gekappt. In dem Moment, wo man das gemacht hat, hat ganz vorne jemand, lang lebe der König, gerufen auf einem der Rettungsboote und die auf dem Floß haben gedacht, die müssen ein rettendes Schiff sehen und haben auch voller Freude lang lebe der König gerufen. Leider haben sie nichts gesehen und man hat das Floß sozusagen, man hat das Rettungsseil gekappt und das Floß alleine seinem Schicksal überlassen und ist davon ausgegangen, dass da keiner überleben wird. dass man das Floß zufällig 13 Tage später findet und von den 147 Leuten noch 15 am Leben waren, mit dem hat man nicht gerechnet. Von diesen 15 haben dann 5 die nächsten Wochen nicht überlebt, weil die einfach zu geschwächt waren. Die 10 anderen haben einigermaßen überlebt. 2 davon, Savigny und Coriat hießen, die haben einen Bericht verfasst. Dieser Bericht ist durch eine Intrige an die Öffentlichkeit gekommen und die hat sich natürlich draufgestürzt. Das ist in allen Zeitungen Europas erschienen, dieser Fall. Und deswegen auch so populär geworden, dass Theodor Géricault dann eben sein Bild 3 Jahre nachher gemalt hat. Das sind so im Großen und Ganzen die Hauptdetails. Eine Sache vielleicht noch, nachdem er das Schiff auf die Sandbank gesetzt hat, wollte man es natürlich wieder flott kriegen. Jetzt hat man zuerst versucht, dass man es warpt, so heißt das in der Seemannssprache. Man hat ein Floß aus Ankern, aus Fässern konstruiert, ein kleines Floß, hat darauf den Anker raufgelassen, hat den Anker auf die offene See gerudert, hat den Anker fallen gelassen und wollte sich so rauswinden. Das hat beim ersten Mal nicht funktioniert, weil der Anker nicht gegriffen hat, der ist wieder zurückgekommen. Am zweiten Tag hat der Anker gegriffen und man konnte sich tatsächlich rauswinden, war wieder frei. Und genau in dem Moment, wo man gejubelt hat, weil man gedacht hat, man ist wieder weg von der Sandbank, ist eine große Welle gekommen und hat das Schiff wieder zurückgeworfen auf die Sandbank. Dann gab es am Floß auch, was mich am meisten interessiert hat, das Buch hat 600 Seiten ungefähr und es beschreibt sehr lange die Seereise und dann vielleicht im Kern diese Geschehnisse auf dem Floß, wo es sehr rasch zu Kannibalismus gekommen ist. Also bereits am dritten Tag haben die begonnen, Leichenfleisch zu essen. Die haben natürlich damals noch nicht gewusst, dass man auch 2 Wochen überleben würde, ohne was zu essen. Aber wahrscheinlich war auch ein Mitgrund, dass welche begonnen haben. Es gab 2 Gruppen am Floß. Es gab einerseits die Ungebildeteren, sage ich einmal, die Matrosen und Soldaten. Und andererseits gab es Offiziersanwärter, gebildetere Leute, den zweiten Schiffsarzt Savigny, einen Geologen. Also Leute, die durchaus der Aufklärung und dem Humanismus verpflichtet waren. Und die haben gesagt, wenn wir Leichenfleisch essen, dann wer weiß, ob wir dann noch dieselben Menschen sind, ob wir jemals zurück in die Zivilisation kommen können. Und jetzt haben aber bereits die Soldaten und Matrosen damit begonnen, das zu essen. Die anderen hatten natürlich Angst, wenn die davon essen, werden sie stärker und kräftiger. Wir sind zu schwach und die Gefahr, dass die uns einfach so über Bord werfen, ist relativ groß. Und genau in dem Moment, wie die ersten begonnen haben, das Fleisch von Toten zu essen, ist ein Schwarm fliegender Fische gekommen auf das Floß. Das ist nur einmal vorgekommen in diesen 2 Wochen. Also ich stelle mir das so ähnlich vor wie beim Leben des Pi, wenn das im Film jemand kennt. Das ganze Floß war voll von diesen Fischen, die meistens natürlich wieder durch die Ritzen durch ins Meer sind. Aber einige hat man dann doch gefangen und damit hat man einen Eintopf gemacht. Man hatte ein Fass, ein leeres Fass, wo ursprünglich Wein drinnen war, hat da Leichenfleisch und diese Fische hineingegeben und ein bisschen Pulver hatte man auch noch und das hat man vermengt und hat so einen Art Eintopf gemacht. Und das war dann eine Möglichkeit auch für alle anderen, dass sie ihren Ekel überwinden, dass sie alle davon essen. Ja. 3x9 ist Donnerstag. Und der 18. Juli des Jahres 1816 war ein herrlicher Donnerstag. Kein Wölkchen trübte den azurblauen Himmel. Die Sonne blendete und selbst die Luft, sonst dunstig, war klar wie ein Kristall. Etwa 30 Seemeilen vor der Küste Westafrikas glitt die Brig Argus durch die glatte See. Tümmel und Delfine sprangen neben mir her. Möwen umkreisten das Kielwasser, zogen Bögen, hoben und senkten sich, berührten mit den Federspitzen fast das Wasser. Die Bewegungen an Bord griffen so harmonisch ineinander wie bei einem komplizierten Räderwerk. Keine Anstrengung war zu spüren. Dann geriet ein Sandkorn ins Getriebe, es war 11 Uhr vormittags, die Argus war einige Meilen über Nouakchott, mittlerweile Hauptstadt von Mauretanien, ungefähr auf Höhe von Port den Dick, da meldete der Topsmatrose 2 Steuerbord ein seltsames Objekt. Niemand ahnte, was das bedeutete. Am wenigsten wir, doch werden wir es bald erfahren. Was für ein Objekt. Der Kapitän Léon Parnachon zog an seiner Pfeife, ließ sich das Fernrohr reichen und konnte nichts entdecken. Weder ein Schiff noch eine Insel. Treibgut. Erst Minuten später geriet etwas in die kleine Fernrohrwelt, sah der Kommandant eine schwimmende Plattform mit einem Zelt darauf. Mauren, Berber, Andere Kameltreiber, eine abgetriebene Behausung der Wüstenbewohner, geflohene Sklaven. Es kam zu jener Zeit ständig vor, dass Schwarze ihre Aufseher überwältigten und absurd anmutende Fluchtversuche unternahmen. Als der Kapitän noch nach einer Erklärung suchte, sah eine taumelnde Gestalt, sie stellte sich an den Rand der Plattform, bog den Kopf nach hinten und, ja, kein Zweifel, der Mann urinierte. So wie es aussah in die Hand und, ja, das gibt's ja nicht, er trank das Zeug. Sobald der Pisskopf aufblickte und die Segel der Argus sah, begann er wild zu hüpfen und zu winken, jetzt kletterte er gar auf den Mast, schwenkte ein Tuch. Immer mit der Ruhe, Pisskopf, wir haben dich bereits gesehen. Der Kerl konnte sich nicht lange halten, glitt den Mast hinunter und verschwand im Zelt. Jetzt kamen andere heraus, winkten ebenfalls. Als sie sahen, dass die Argus näher kam, sie entdeckt waren, fielen sie einander um den Hals, umarmten sich. Nein, das sind keine geflohenen Sklaven, keine Dakis, vielleicht Schiffbrüchige von der Medusa. Unmöglich, die Medusa ist vor 2 Wochen gestrandet, jetzt kann man mit Glück Überlebende an der Küste finden, vielleicht noch das Wrack. Eine halbe Stunde später hatte die Argus das seltsame Gefährt erreicht, offensichtlich ein Floß oder die Zugbrücke einer Burg. Jedenfalls hatte das Vehikel, da hatte sich der Kapitän nicht getäuscht, einen kleinen Mast und ein Sonnenzelt. Der Schiffsjunge zählte 13, 14, 15 ausgemergelte Gestalten. Die meisten waren nackt, trugen aber Stiefel, die an den dünnen Beinen komisch wirkten, wie Kinderfüße in zu großen Schuhen, wandelnde Skelette. Einer hatte eine Flachsperücke auf, gelbe Uniformjacke und einen Säbel umgebunden, sein Dreispitz wies ihn als Angehörigen der Armee aus. Franzosen oder Piraten? Nur 5 konnten sich auf ihren Beinen halten, alle anderen lagen oder kauerten. Man ließ das Beiboot zu Wasser und ruderte zu ihnen hin. »Seid vorsichtig«, rief Panachon. »Vielleicht ist es eine Falle, vielleicht...« »Nein, keine Falle.« Als man nahe genug war, sah man hohle Augen, das Gestrüpp stacheliger Bärte, ausgedörrte Lippen, trocken wie Pergamentpapier, verbrannte Schultern, abgeschälte Haut, alles voller Wunden, Blasen. Nein, das waren keine Sklaven, keine Berber und auch keine Piraten, sondern Europäer, Pissköpf. Aber was für welche? Skelette mit hervorstehenden Brustkörben, hafenförmigen Beckenknochen und fladenartigen, nur noch aus Hautlappen bestehenden Arschbacken. Ihr Haupthaar starr vom Salz, glich alten Polstersesselfüllungen und die Augen düster verschleiert, wahnsinnig. Was waren das für welche? Wandelnde Leichen? Was hatten die erlebt? Wir wissen es noch nicht, aber Gemach, wir werden es erfahren. Ein jämmerliches Bild. Totengesichter, kraftlose, dünne Arme, zerschlissene Kleider, Fetzen. Ein erbärmlicher, abstoßender Anblick. Dagegen sieht sogar das Lumpengesindel von Paris noch nobel aus. Der Kapitän, selbst nur eine Randfigur in unserer Geschichte, ließ sie an Bord bringen und befahl ihnen, Fleischbrühe und Wein zu reichen. Außerdem Cognac mit verrührten Eiern. Captain Parnachon, wie alle anderen an Bord der Argus, wussten, diese ausgemergelten Gestalten, diese wandelnden Leichen, waren die Schiffbrüchigen. Die Überlebenden des Floßes der Medusa, die Totgeglaubten, die letzten 15 von ursprünglich 147 Menschen, die 13 Tage auf diesem Floß überlebt hatten. 13 Tage. Er zog an seiner Pfeife und sah auf die dilettantische Bretterkonstruktion, auf das zeltähnliche Segel. Unglaublich, wie sich dieses Ding so lange über Wasser halten konnte. Was er dann sah, ließ ihm das Blut gefrieren. Es war ein Fuß, der zwischen 2 Brettern steckte, abgeschlagen, oberhalb des Knöchels, das Fleisch war grau-gelb, aufgedunsen, die ganze Form verschwommen, schwammig, doch der Fuß war zu erkennen. Und Panachon, wir können seinen Namen bald wieder vergessen, sah noch etwas. Kleine, graue Streifen, die an Seilen hingen. Getrockneter Fisch? Alter Frühstücksspeck? Nein, der Kapitän wusste, das war Menschenfleisch. Wie sonst hätten diese 15 fast 2 Wochen überleben können? Die Pissköpfe hatten nicht nur ihren Urin getrunken, sondern sich auch gegenseitig aufgefressen. Panachon, von dessen Existenz wir ohne diese Überlebenden nichts mehr wüssten, verschluckte sich am Pfeifenrauch und hustete. Kannibalismus war unter Seeleuten nichts völlig Abwegiges. Solange die Regeln eingehalten wurden, sogar die allerheiligste katholische Kirche duldete den Verzehr von Menschenfleisch in Extremsituationen. Aber 15 Überlebende von 147, waren hier die Regeln eingehalten worden? Oder hatte man nur eine Regel gekannt, die des Stärkeren? Hatte man sich gegenseitig abgeschlachtet und dann aufgefressen? Kaum waren die Geretteten an Bord, fielen welche auf die Knie und dankten Gott dem Herrn. Einer umarmte den Schiffsjungen, ein anderer den Kapitän. der ihn aber eingedenk der Urinszene leicht angeekelt auf Distanz hielt. Vier waren so schwach, dass sie getragen werden mussten, und ein anderer schrie etwas von seinem Geldbeutel, der noch an Bord des Floßes sei, mein Geld, meine Papiere. Nur mit Mühe konnte er davon abgehalten werden, ins Wasser zu springen. Ein nächster bestellte Champagner, Austern, Langusten, Merengue-Kuchen und eine Serviette. Sagen Sie der Musikkapelle, sie darf ruhig lauter spielen. Und bitten Sie die Damen, sich zu gedulden, ich werde bald mit Ihnen tanzen. Kein Zweifel, der hatte den Verstand verloren. Ein weiterer, der Geologe Alexandre Correa, meinte trocken, meine Herren, ich bin völlig außer mir. Sie kommen um ganze 10 Minuten zu spät. Nennen Sie das Pünktlichkeit? 10 Minuten, eine Schlamperei ist das. Wenn sowas in Mode kommt... Er versuchte zu lächeln, und als niemand auf den Scherz, den er sich tagelang zurechtgelegt hatte, reagierte, brach er zusammen. Es waren Scheintote mit stumpfen Augen, Augen, die zu viel gesehen hatten. Nur einer stach hervor, wirkte kräftiger, gesünder, der mit der gelben Uniformjacke, der Flachsperücke und dem Dreispitz, den er nun an seine Brust drückte. Er hatte einen dichten, stacheligen Bart, ein fleischiges, rosafarbenes Gesicht und stechend blaue Augen. Sah man genauer hin, erkannte man, dass auf seiner zerschlissenen Uniformjacke die Knöpfe fehlten. Jean-Baptiste Henri Savigny, zweiter Schiffsarzt der Medusa, mit einer tiefen Verbeugung stellte er sich vor, nicht nur Captain Parnachon, auch uns, der Welt. Dann holte er tief Luft und sagte mit erstaunlich kräftiger Stimme, die Welt muss wissen und sie wird erfahren, was wir erlebt haben. Wir sind am Leben, weil es unsere Pflicht gewesen ist, zu überleben, der Menschheit unser Schicksal darzulegen. Er sprach von der Strandung der Medusa auf der Arguin-Sandbank, von Rettungsbooten, die sie verlassen hatten, einer Meuterei, wie ein Wasserfall sprudelten die Wörter aus ihm raus, gekapptes Tau, Stürme, ein Schmetterling, fliegende Fische, Haie, eine zweite Meuterei, zerschlagene Wasserfässer, Weinrationen und so weiter. Sie müssen Josephine verständigen, meine Verlobte. Sagen Sie ihr, ich lebe, und sie soll Limonade machen. Eine große, kalte Limonade, ein Fass voll Limonade, 12 Scheffel Limonade und ein Cassoulet mit einer Gans, Ragout, Tartatin. Ach so, die wird erst 80 Jahre später erfunden werden, egal. Also Apfelkuchen, Crème Brûlée, Profiterol, Gefrorenes. Erst als Parnachon die Hände hob und ihm bedeutete, er solle sich das für später aufbewahren, spürte auch er, wie ihm die Sinne schwanden. Er bat den Kapitän, einen Zug von der Pfeife nehmen zu dürfen. Darauf freue ich mich seit 2 Wochen. Dann der Schiffsführer gab sie ihm widerwillig, sank er zusammen, musste gestützt werden, sprach aber immer noch von Josephine. Sie ist nicht schön und ihre Intelligenz lässt zu wünschen übrig. Sie ist außergewöhnlich, gewöhnlich, keine Prinzessin, aber ich liebe sie. Was haben Sie eigentlich gegessen, wollte der Kapitän wissen. Er fixierte den Geretteten mit seinem Blick, nahm die Pfeife wieder an sich, wischte sie ab. Gegessen, ja, Savigny blickte in den Himmel, lachte. Einen unwiderstehlichen Kuhschwanz mit Kalbsbäckchen in Terrine und Käse vielleicht, Schweineknie mit Linsen, Milzschnitten, geschmorte Nieren, Brot mit dem Mark von Ochsen. Er sah zu Parnachon, folgte seinem Blick, sah die grauen Fleischstreifen am Floß und wusste, was der Kapitän der Argus dachte. Es würde schwierig werden, der zivilisierten Welt zu erklären, was am Floß geschehen war. Würde das jemand verstehen? Oder war es ein Skandal, der mit allen Mitteln vertuscht werden musste? Eine Sache, die die Welt niemals erfahren durfte? Diese ausgemergelten Gestalten hätten keinen weiteren Tag auf See überlebt. Und obwohl Parnachon glücklich war, 15 Menschen vor dem Tod gerettet zu haben, mischten sich dunkle Ahnungen in sein Hochgefühl. Waren das arme, vom Schicksal misshandelte Geschöpfe oder wilde, entmenschlichte Bestien, Pissköpfe, die er da an Bord geholt hatte, um sie der Zivilisation zurückzugeben, war bei denen, wie sein alter Lehrer immer gesagt hatte, 3x9 Donnerstag. Etwas ist eigenartig. Die großen Katastrophen geschehen oft im Verborgenen, wie bei den Konzentrationslagern, Völkermorden, Foltergefängnissen oder Tragödien um die Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer, bekam die Öffentlichkeit vom Unglück der Fregatte Medusa zunächst nichts mit. Erst im September 1816 gelangte der Fall in die Zeitungen, zuerst in die französischen, bald darauf in die der Welt. Die nach Sensationen gierende Öffentlichkeit stürzte sich darauf und es gab den Bericht der Überlebenden in der Lemberger Zeitung wie in der Gazeta Lwowska, in den steiermärkischen Intelligenzblättern, ebenso wie in der Augsburger Allgemeinen, im El Mercuri oder Times, dem Norske Intelligenzsädler, im St. Petersburger Wedemowski sowie in 100 anderen. Davor aber dauerte es auf den Tag genau 2 Monate bis zum 18. September 1816, bevor der französische Marineminister General Bouchage der Name bedeutet Verstopfung, an König Ludwig den 18. schreiben konnte: Ich erspare Eurer Majestät die Schilderung der entsetzlichen, von Hunger und Verzweiflung verursachten Szenen, die sich auf diesem Floß abgespielt haben, und ich erspare Eurer Majestät eure erhabenen Durchlaucht, auch die Beschreibung der Gräuel, die in den 13 Tagen der Verlassenheit begangen worden sind. Dagegen bedauere ich nach wie vor zutiefst, dass die Journalisten Geschehnisse enthüllt haben, die besser für alle Zeiten der Menschheit hätten verborgen bleiben sollen. 3 Jahre später äußerte sich der alte, gichtkranke König, ein feister, qualenartig aufgedunsener Mensch mit weißem Haar und einer Vorliebe für große Orden und helle Schuhe, Hoffnung der Royalisten, selbst zu diesem, wie er ihn nannte, Vorfall. Anlässlich der Eröffnung des Pariser Kunstsalons 1819 sagte er zu einem jungen Maler, der in einem übermenschlichen Kraftakt die Geschehnisse auf eine riesige Leinwand gebannt hatte: »Herr Géricault, Ihr Schiffbruch da, das ist nichts für uns.« Der fette Herrscher machte noch eine abfällige Geste, dann trottete er mitsamt seiner Entourage behäbig weiter, während der junge Maler, der für sein Bild mit Überlebenden gesprochen und sich aus den anatomischen Instituten Leichen ins Atelier hatte bringen lassen, verstört zurückblieb. Dass sein Bild Berühmtheit erlangen und noch 200 Jahre später im Louvre hängen sollte, in einem Hauptsaal gegenüber Jacques-Louis Davids Krönung Napoleons, konnte er nicht ahnen. Aber was sind das für Geschehnisse, die der Menschheit für alle Zeit verborgen bleiben sollten? Was ist das für eine scheinbar mit einem Fluch behaftete Geschichte, die hinter diesen 15 ausgemergelten Gestalten steht? Ist sie etwas für uns? Ein Versuch, den Menschen vor Gott zu rechtfertigen? Etwas Erhabenes, Erhebendes, Niederschmetterndes? Nun, das werden wir noch sehen. In jedem Fall ist dieser Vorfall etwas, das am französischen, ja am europäischen Nationalstolz kratzt, weil er Abgründe des Menschen offenbart, zeigt, was mit dieser Spezies alles möglich ist. Nichts für frankophile, rotweintrinkende, käsedegustierende Modefuzis. Gut, die Sache liegt mittlerweile mehr als 200 Jahre zurück. Wir können es uns also bequem machen und uns versichern, wir sind anders. Bei uns kommt sowas nicht vor. Doch ist das wirklich so? Ja, wenn ich Ihnen jetzt etwas Lust auf das Buch gemacht habe, so schaut's aus. Kriegen tun Sie es irgendwie in der Reihe A, in der Halle 4, also in dieser Halle, im Gang A beim Hansa-Stand. Da gibt es das Buch. Ich weiß nicht, ob man das da kaufen kann. Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.